Brigitte, wie häufig kommt es vor, dass du die einzige Zuschauerin an einem Gerichtsprozess bist?
Das kommt sehr häufig vor. Und ich habe es eigentlich immer gern. Ich freue mich, das Gefühl, ich bin jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der darüber berichten kann, was da ihnen passiert. Und
die alles lastet auf deinen Schultern.
Ja, die Exklusivität habe ich nie, wenn noch 5 andere Journalistinnen drin sitzen oder noch 20 Zuschauerinnen. Also, ich kann das sehr gerne. Ich finde, es ist eine sehr intime Situation. Man kommt dann auch eher ins Gespräch mit den Prozessbeteiligten, also mit Beschuldigten, mit den Staatsanwältinnen, Anwältinnen. Es ist für eine Journalistin eigentlich ideal.
Wenn ist es andersrum? Wenn hat es ganz viele Leute, die einem Prozess beiwohnen?
Also natürlich immer, wenn es um prominente Beteiligte geht, also wenn Beschuldigte oder auch Opfer sehr bekannt sind in der Öffentlichkeit, dann sind Zuschauerreihen voll. Wenigstens am Anfang, wenn es länger dauert, dann sich auch die Reihe wieder lichten. Und viele Leute hat es auch bei gewissen Themen, das ist mir auch aufgefallen. Also Tierquälerfälle, die haben immer ein grosses Interesse. Da sitzen viele Medienvertreter dort, wenn irgendein kleines Büsi gequält worden ist. Das fällt allen Leuten am Gericht auf. Oder, ja, da ungewöhnliche Delikte. Dann zieht das die Leute an. Und was auch noch schön ist, ab und zu hat man doch noch eine Schulklasse in einem Gerichtssaal. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich finde, das müsste eigentlich Pflichtstoff sein, dass man in der Schule mal an ein Gericht geht.
Wie sieht es in unserem heutigen Fall aus, den wir besprechen? Sind dort viele Beobachter vor?
Ich habe jetzt gefunden, für diesen Fall waren es viele Leute gewesen, sowohl viele MedienvertreterInnen als auch viele Zuschauer. Das hat zwei Gründe gehabt. Erstens, wegen dem Tatbestand, der verhandelt wurde, der war recht neu gewesen damals. Da hat man noch nicht viel Rechtsprechung gekannt. Aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, es war auch ein heisser Sommertag gewesen. Newslage war eher mässig gewesen. Und dann schauen die JournalistInnen schon noch gerne, was läuft so an der Gericht. Ich denke, das hat die ein oder andere Kollegin auch noch als Bezirksgericht Zürich geführt.
Also viele Leute, obwohl es nicht um ein Büsi gegangen ist oder um einen Prominenten. Warum das der Fall auf so grosses Interesse gestoßen ist, das schauen wir jetzt an. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Fürlimann. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir wollen die Justizberichterstattung von der Republik weiter verbessern. Und zu dieser Justizberichterstattung gehört auch die dritte Gewalt. Mit nur 5 Minuten Aufwand könnt ihr uns dabei helfen. Macht anonym mit bei unserer Umfrage auf republik.ch/umfrage. republik.ch/umfrage. Da könnt ihr uns eure Meinung sagen zu den Podcasts oder zu der Justizberichterstattung von der Republik generell. Wir schreiben den Link dann auch noch in die Shownotes. So, jetzt aber. Wir befinden uns am Bezirksgericht Zürich. Dort steht im Sommer 2022 eine Verhandlung an. Es sind viele Leute vor Ort. Du bist auch dort, Brigitte. Wer hockt auf der Anklagebank?
Ich kann dir sogar sagen, wer vor dem Gerichtssaal gesessen ist, weil es gehört so zu meinen Eigenschaften, dass ich immer eher zu früh in einem Gericht eintreffe. Das war auch bei dem Fall so gewesen, an dem heissen Sommertag. Da bin ich also ins Gerichtsgebäude reingelaufen und gesehen einen Mann allein vor dem Gerichtssaal. Er hat eine kurze Hose getragen, weil es war wirklich sehr heiss gewesen, ein Poloshirt, ein Pulli um die Schulter herum, Sneakers, und ich habe nicht gewusst, wer er ist. Aber aufgrund von der Anklageschrift, die ich vorher schon gelesen habe, habe ich gedacht, das könnte er sein, das könnte der Mann sein, der nachher wird auf der Anklagebank sitzen. Und ich habe ihn freundlich gegrüßt. Das mache ich immer, wenn ich Leute treffe in so Räumen. Und dann ist etwas ganz Lustiges passiert. Er hat mich angeschaut mit entsetzten Augen, springt auf und geht zu der Portier-Loge und ich höre, wie er fragt, sie, der Fall ist aber nicht öffentlich, oder? Kommen da Zuschauer und kann man das verhindern? Kann ich das ausschliessen? Kann ich die Öffentlichkeit ausschliessen? Und ich habe sogar noch gehört, wie die Mitarbeiterin an der Loge sagt, normalerweise sind die Prozesse öffentlich. Ja, das ist so. Das müssten Sie mit dem Richter besprechen, wenn Sie die Öffentlichkeit ausschliessen wollen. Das hat er dann aber nicht gemacht. Also irgendwie hat er sich ja seinem Schicksal ergeben, ist wieder zurückgesessen, auf seinen Stuhl hat gewartet, sind immer mehr Zuschauer und Medienvertreterinnen gekommen. Also er hat dann gemerkt, es ist tatsächlich so, dass er da nicht allein wird vom Richter sitzen. Ja, das war meine erste Begegnung mit ihm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er dann mental sich auf die neue Situation eingestellt hat. Er hat sich dann nachher im Gerichtssaal völlig anders verhalten. Also, wo er mal gemerkt hat, er muss das akzeptieren. Die Zuschauerreihen werden voll sein. Es werden ein paar Dutzend Leute mithören, was da passiert. Dann hat er die Öffentlichkeit wie ausgenutzt. Also, zuerst hat er sie ausschliessen und dann hat er es als Plattform benutzt für seinen Auftritt.
Er hat also eigentlich gemeint, dass er alleine vor dem Richter. Hat er dann auch keinen Anwalt dabei gehabt?
Wenn ich die Frage beantworte, dann würde ich sagen, nein. Er ist ohne Verteidigung vor Gericht gestanden. Der Einzelrichter hat ihn auf das angesprochen. Er hat das aber vehement bestritten und hat gesagt, Jesus Christus sei seine Rechtsvertretung. Also er sei nicht allein da und jemand anderes braucht es nicht. Und da sehen wir auch gerade erstens, um was es geht, und zweitens das Selbstbewusstsein, das der Herr, ein Schweizer, ein ganz normaler, unauffälliger Bidor-Schweizer, mitgebracht hat an diesen Prozess.
Ihm wird vorgeworfen, er hätte zu Hass aufgerufen aufgrund von der sexuellen Orientierung. Wie verteidigt er sich denn vor Gericht?
Er handelt im Namen Gottes oder Herr Jesus Christus. Er sagt, er sie berufen, es ist seine Pflicht, er bezeichnet sich als Bußprediger.
Das sagt er so über sich?
Er nennt sich so, ich verstehe heute nicht ganz genau, was das soll sein. Also wenn ein Bußprediger das ist, was der Mann botet am Gericht, dann ja, gute Nacht. Dann hoffen wir, dass es nicht viel von denen gibt. Er hat wie das Gefühl, er hätte Pflicht und Erlaubnis von Gott oder Herr Jesus, den Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben und was seiner Meinung nach dem göttlichen Gesetz widerspricht. Und das teilt er dann auf öffentlichen Plätzen lauthals allen mit, die es hören wollen oder nicht hören.
Das macht er auch vor Gericht. Du hast gesagt, er nutzt die Plattform. Wie muss ich mir das vorstellen?
Du musst dir das ganz schrecklich vorstellen. Ich habe es zeitweise fast nicht ausgehalten auf der Zuschauerbank. Und das kommt wirklich selten vor, wenn ich am Gericht sitze. Aber als ich meine Notizen jetzt nochmal gelesen habe, habe ich gestaunt, wie oft ich oft in den Computer reingetippt habe, bla bla bla, weil ich es einfach nicht habe aufschreiben können, was er gesagt hat. Und ich habe sogar noch die Zwischenbemerkung geschrieben, man hält es fast nicht aus. Und ich wäre froh gewesen, der Richter hat dann ab und zu unterbrochen oder ihm das Wort abgeschnitten. Das hat der Richter nicht gemacht. Er hat ihn wirklich ausreden lassen, was auch in Ordnung ist und was wichtig ist. Also er soll sich können erklären, sich können darstellen. Er ist der Beschuldigte, es droht eine Strafe. Und ja, er hat dann also unter anderem erzählt, dass homosexuelle Menschen, schwule und lesbische Menschen in Sünde leben, dass sie verdammt sind, verdammt werden, wenn sie ihre Lebensweise nicht ändern. Also ich probiere es jetzt so ein bisschen zum Schreiben. Er hat drastischere Wörter gewählt und quasi, also wer in Einklang mit Gott will leben, der muss eine heterosexuelle Lebensweise pflegen. Und alles andere ist Sünde und Verdammnis und ganz schlimm. Und das ist ihm so wichtig gewesen, dass er wirklich am Samstagnachmittag ausgerechnet auf Bahnhofstrasse in Zürich gestanden ist und das eben laut predigt hat, dass es alle gehört haben, die es haben wollen hören und die es nicht haben wollen hören.
Und dazu auch Busse aufgerufen hat und gesagt hat, die Leute sollen sich ändern.
Ja, das hat er vor Gericht wiederholt gefunden. Auch wer jetzt eine schwule oder lesbische Lebensweise hat, kann doch einfach entscheiden, anders zu leben. Und dann ist die Person in Einklang mit Gott und alles ist gut und die Sünde vorbei und Vergebung und alles in bester Ordnung.
Du hast schon gesagt, er sagt das nicht nur vor Gericht, sondern auch in der Öffentlichkeit, an der Zürcher Bahnhofstrasse. Das ist der Vorfall, der ihn dann überhaupt erst vor Gericht gebracht hat. Wieso ist er dort auftreten? Hat er dazu etwas gesagt? Wieso Bahnhofstrasse?
Er hat unter anderem gesagt, dass auf der Welt Sodom und Gomorra herrschen und vor allem in Zürich. Also er hat den Eindruck, vor allem in der Stadt Zürich gibt es Lebensweisen, Lebenseinstellungen, die ihm nicht passen, ihm, am selbsternannten Bußprediger. Und das hat er den Leuten mitteilen. Er sagt, es ist eben seine Pflicht, dass er die Botschaft unter die Menschen bringt. Und er hat sogar gesagt, er möchte das seit 1983, sei er als Bußprediger unterwegs. Ja. Er war wie getrieben gewesen. Er hat sich ein, er muss das machen, das ist seine Mission. Und was auch noch interessant ist, er ist nicht Mitglied von einer Kirche. Das hat er vor Gericht auch gesagt. Er findet beide Kirchen, die reformiert und die katholisch, unmöglich, völlig daneben. Die machen lauter Fehler, haben ganz viele schlimme Sachen verbrochen. Darum sagt er, meine Kirche ist Jesus Christus und er schickt mich quasi unter die Leute, dass ich seine Botschaft verbreitet. Botschaft, wie er es, der 60-jährige Schweizer, vielleicht über 60 war damals, versteht und interpretiert. Das muss er unter die Menschen bringen. Unter so viele Menschen wie nur möglich.
Auch im bösen Zürich, er wohnt in dem Fall nicht in der Stadt.
Er wohnt in einem idyllischen Einfamilienhäuschen irgendwo auf dem Land.
Was macht er beruflich?
Er hat gesagt, er sei ein Lehrer. Aber er ist nicht an einer Schule angestellt gewesen, sondern hat Nachhilfeunterricht gegeben. Er hat sich dort nicht weiter daraus rausgelassen. Er hat lieber so Bibelsprüche zitiert. Also was er im irdischen Leben macht, das hat er gefunden, das ist nicht so interessant. Er hat sich auch ein bisschen lustig gemacht über das Gericht. Das hat man schon gemerkt. Das nimmt er nicht so ernst. Er hat ab und zu gesagt, ja, ihr mit eurer Rechtsprechung, so, haha, wartet nur Gottes Wort und ihr werdet auch sehen. Möchtet doch mit mir, was er will. Das Wichtige ist Gottes Wort und was im Außerirdischen passiert. Also,
es sind wie zwei Welten gewesen, hat so ein bisschen seine eigene Welt.
Genau, wieso das eben da all dem erhaben ist, als ob das keine Rolle spielt. Was, glaube ich, nicht wirklich stimmt.
Gehen wir zurück an die Bahnhofstrasse. Der selbsternannte Bußprediger hat dort seinen Auftritt gehabt. Wie ist das ausgegangen?
Eigentlich noch gut, muss ich sagen, weil eine Passantin und ein Passant haben gefunden, das lassen sie sich nicht gefallen. Sie haben das gehört, sie haben die Hasspredigt gehört, die diskriminierenden Worte und sind tatsächlich eingeschritten. Sie haben, glaube ich, zuerst mit einem Bußprediger geredet und gesagt, das geht nicht, das dürfen sie da nicht auf dem öffentlichen Raum so erzählen und haben dann tatsächlich die Polizei gerufen. Und die Polizei ist ausgerückt, ist an die Bahnhofstrasse gegangen und wo der Bußprediger gesehen hat, dass sich die Polizei nähert, rennt er doch tatsächlich davon.
Er rennt davon
an der Bahnhofstrasse und die Polizei war schneller und hat ihn dann geschnappt. Aber er hat erst aufgegeben, wo sie ihn am Arm gepackt haben und wie klar war, er ist jetzt festgenommen. Und vor Gericht ist er auch auf das angesprochen worden, dass hat ihm auch einen Anklagepunkt wegen Hinderung einer Amtshandlung eingebracht. Und er hat gesagt, ja, das möchte er immer. Er möchte so ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Quasi auch, ja, ich bin wichtiger als Polizei und was fände ich schon von mir? Und so einfach mache ich es ihnen
nicht. Also hast du wirklich geübt in dem? Hat es denn schon früher noch Konsequenzen gehabt, sein Auftreten?
Er hat einschlägige Vorstrafe. Es ist vor allem eine ist zu Wort gekommen an diesem Prozess. Das ist eigentlich ganz ein ähnlicher Vorfall. Da ist er auch auf einer Strasse gestanden und hat seine Hasspredigten verbreitet. Und eine Passantin hat sich eingemischt und hat mit ihm angefangen zu diskutieren. Und dann hat er sie geschlagen mit einer Bibel.
Oh.
Und das hat ihm eine Strafe eingebracht. Ja, also er hat es nicht mit der verbalen Auseinandersetzung belassen, sondern hat wirklich reingeschlagen.
Okay. An dem Tag an der Bahnhofstrasse, dort ist er dann gefasst worden. Es kommt zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 8 Monaten und eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen an 150 Franken. Ist er dann einsichtig gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Eben, er war ja leider nicht rechtlich vertreten. Es wäre noch interessant gewesen, zu hören, ob es rechtliche Argumente gibt, allenfalls für einen Freispruch. Er hat nicht wortwörtlich explizit einen Freispruch gefordert, aber er hat etwas gemurmelt von Meinungsäußerungsfreiheit und Religionsfreiheit. Aber das ist nicht das Thema gewesen. Auch die gelten nicht unbeschränkt, die beiden Rechte. Die Staatsanwältin hat ihn angeklagt auf der Grundlage von der Rassismusstrafnorm. Die heisst eigentlich Strafnorm gegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass. Und interessant ist, dass ein gutes Jahr vor seinem Auftritt an der Bahnhofstrasse ist die Strafnorm ergänzt worden. Und seither, also genau gesagt seit dem Juli 2020, werden Menschen auch bestraft, wenn sie andere Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung verunglimpfen, zu Hass und Diskriminierung aufrufen. Das ist neu. Also der Tatbestandsteil gilt erst seit dem Juli 2020. Und der Fall, den wir jetzt gerade haben vom Bezirksgericht Zürich mit dem Lehrer und Bußprediger, ist vermutlich einer der ersten, wo die Ergänzung angewendet worden ist.
Und das ist dann auch der Grund gewesen, wieso der Fall auf so grosses Interesse gestoßen ist und neben dir selbst Dutzend weitere Medienvertreterinnen anwesend sind.
Das ist absolut nachvollziehbar. Und ich habe es wirklich sehr bedauert, dass weder eine Verteidigerin noch die Staatsanwältin anwesend sind. Es hat uns alle interessiert, wie jetzt die neue Ergänzung rechtlich ausgelegt wird. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, also das, was der Mann gemacht hat, der Bußprediger, das ist so sonnenklar, dass das gegen die Rassismusstrafnorm verstoßt, das ja. Alles andere als ein Schuldspruch wäre doch erstaunlich gewesen.
Mhm. Die Frage von der Erweiterung von dem Artikel ist damals ja sehr umstritten gewesen. Es hat dann aber doch eine deutliche Entscheidung gegeben. Also 63% der Stimmberechtigten haben dem zugestimmt, dieser Erweiterung. Kommt seither zu viel solchen Verfahren?
Ich habe das gesucht und es ist unglaublich schwierig, da mit statistischen Daten zu kommen, weil eben, wir reden ja über die Rassismusstrafnorm, die eine ganze Reihe von Verhaltensweisen bestraft. Eben Hass und Diskriminierung aufgrund von der Rasse, Ethnie, Religion oder jetzt eben neu wegen der sexuellen Orientierung. Und wenn man auf Urteilsstatistiken oder Anzeigenstatistiken zugreifen, wird nicht auseinandergehalten, um welchen Teilbereich das es jetzt geht. Es gibt keine Statistik zu diesen einzelnen Bereichen. Was noch interessant ist, es ist doch ein paar Jahre später, 2024, zu einem Entscheid vom Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat bestätigt, dass ein rechtsextremer Essayist, Schriftsteller oder Influencer, wie man das nennen will, ein Holocaust-Lügner, genau wegen dem Teilgehalt schuldig soll gesprochen werden. Der Rechtsextreme hat Journalistin verunglimpft wegen ihrer sexuellen Orientierung. Und da hat das Bundesgericht klar gesagt, das fällt unter die neue Norm und da gibt es einen Schuldspruch oder der Schuldspruch muss bestätigt werden.
Gegen die Ausweitung von dem Diskriminierungsartikel war damals insbesondere die SVP gewesen. Unser heutiger Fall vom Bußprediger, der wird von einem SVP-Richter beurteilt. Und Tobias Brütsch ist übrigens der gleiche Richter wie schon in einem früheren Fall, den wir im Podcast besprochen haben. Einer von meinen Lieblingsfällen, das mit dem Kartonrätsel. Wie hat er entschieden?
Er hat in erster Linie wirklich die Verhandlung unglaublich souverän geführt. Das muss ich sagen, sehr geduldig. Also er hat den Mann ausreden lassen, obwohl es unerträglich war, hat aber die wichtigen Fragen gestellt, hat ihm auch mehrfach wörtlich vorgehalten, was er damals geäussert hat an der Bahnhofstrasse und warum das gegen das Gesetz verstoßt. Er hat ihm klar gesagt, mit diesen Worten hat er Menschen verunglimpft, hat gegen Menschen zu Hass aufgerufen, die sexuell eine andere Lebensform haben als er zum Beispiel. Und dass das nicht tolerierbar ist und dass das strafrechtlich geahndet wird, eben seit dem Juli 2020.
Also er ist schuldig gesprochen worden, wenig überraschend. Wie hat das Strafmass ausgesehen?
Es hat doch deutlich milder ausgesehen als das, was die Staatsanwältin gefordert hat. Eben, du hast gesagt, die Staatsanwältin hat noch eine bedingte Freiheitsstrafe von 8 Monaten verlangt, kombiniert mit einer bedingten Geldstrafe. Und der Einzelrichter hat ihn doch gefunden, eine bedingte Geldstrafe langt. Und er hat 95 Tagessätze an 160 Franken ausgesprochen. Das heisst bedingt, also wenn jetzt der Bußprediger sich in Zukunft gut verhält, muss er das nicht zahlen. Was aber trotzdem auf ihn zukommt, sind die Verfahrenskosten. Und das schmerzt die Leute manchmal fast noch mehr. Übrigens ist es dem Mann extrem schwer gefallen, am Richter zuzulassen. Es war eine kurze, mündliche Urteilsbegründung. Und er ist ihm dauernd ins Wort gefallen. Und irgendwann ist das am Tobias Brütsch zu viel geworden und hat gesagt, so, stopp, jetzt sind Sie ruhig. Ich habe Sie vorher ausreden lassen und jetzt lassen Sie mich ausreden. Also das bin ich eigentlich noch froh gewesen, dass er doch dort mit richterlicher Autorität den unsäglichen Bußprediger mal in den Senkel gestellt hat. Mhm.
Wie hat er denn reagiert, nachdem das Urteil gesprochen worden ist?
Er hat dann aufgehört zu predigen, hat auch nicht mehr wild gestikuliert, wie er das vorher gemacht hat, nicht mehr vielsagend in den Himmel aufgeschaut. Er ist ziemlich stumm aus dem Saal rausmarschiert, aber, das ist mir aufgefallen, so betont erhobenen Hauptes. Also er hat so in seiner ganzen Körpersprache gesagt, okay, jetzt habt ihr mich verurteilt, ihr irdischen Gericht, es geht mich nicht so viel an. Ich tue mich anderen höheren Sphären stellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das seinem Selbstbewusstsein oder seiner Mission irgendwie, ja, etwas geschadet hat, leider. Wobei man muss sagen, ich habe ein bisschen geschaut oder umgelost, ob er weiterhin in Erscheinung getreten ist. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass er jetzt langsam aufpasst. Weil jetzt hat er 2 Vorstrafen wegen ähnlichem Verhalten. Und ich weiss, dass dann langsam, ich würde jetzt mal sagen, ab dem 3. Vorfall droht ihm eine unbedingte Strafe, sei es eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Und ich glaube, das ist ihm bewusst. Also ich hoffe, dass es doch eine gewisse Wirkung gehabt hat.
Dort haben dann die irdischen Gerichte doch noch eine gewisse Macht.
Sind wir froh.
Danke vielmals, dass du uns von diesem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die 3. Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das mit einer Sprachnachricht machen an 079 507 60 59. Und nicht vergessen, die Umfrage ausfüllen. Danke vielmals. Mein Name ist Boisson. Mich freut, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.